Basti, wiederholst du nochmal, was du gerade gesagt hast, bevor die Aufnahme gestartet wurde? Hail.
Guten Morgen, Körni. Ich hab dich sehr lieb.
Guten Morgen, Basti. Ein frohes Osterfest natürlich in die Runde aller Freunde dieses Podcastes. Und da möchte ich schon, bevor ich das vergesse, und dazu neige ich ja, die allerliebsten Grüße nach Rattelsdorf schicken. Zu einem unserer jüngsten Fans dieses Podcasts, nämlich Ben. Ben habe ich gestern getroffen im Bamberg, beim Spiel Bamberg gegen, wer war das
Ulm.
Nochmal?
Ulm, Ratio Farm Ulm.
Sehr gut. Und ich tue mich sehr schwer mit dem Schätzen des Alters von Kindern, aber Ben ist noch relativ jung, aber ein die-hard Basketball-Fan, und er sagt, er war schon in jeder Halle und er hört jeden Podcast von uns, und er hat sich von Per Günther das natürlich von ihm getragene Per Günther-Shirt signieren lassen, und Ben, bleib einfach Basketballer. Ja, das soll man an der Stelle mal sagen, und ich hoffe, dass er da noch viele Hallen besuchen wird. So, Basti, wie war dein Osterfest? Sag mal, nicht sagen. Du bist ja Weihnachtsfan.
Ja.
Du magst Weihnachten. Ich glaube aber, dass Ostern bei dir nicht stattfindet.
Nee, bei mir, die heidnischen Bräuche, klar, die sind fun. Das ganze Jesus-Zeug ist halt nicht. Das brauche ich jetzt nicht in meinem Leben. Aber ja. Also, ich habe jetzt nicht wirklich jemanden, mit dem ich Eier verstecken spielen kann. Ich habe keine Kinder. Aber wenn ich welche hätte, würde ich definitiv, ich würde die ganze Nachbarschaft vollkleistern mit Eiern.
Ja, tatsächlich ist das immer noch ein Big Thing bei Kindern, mit den Eiern.
Das ist mega. Ich hab nichts mehr geliebt als das.
Die Sache ist ja, also das fand ich halt ganz lustig, das hatte der Tommy Schmidt in seinem Podcast mit dem Herrn Lobrecht gesagt letzte Woche, dass es ja wirklich komplett sinnlos ist. Also man isst Schokoeier und gekochte Eier mit Remoulade. Was hat Jesus damit zu tun?
Also, ja. Aber das ist ja wie mit dem Weihnachtsbaum auch und so. Das hat ja nichts mit der Bibel zu tun. Das sind halt irgendwelche heidnischen Bräuche, die sich so in die Kultur angeeignet haben, in der Zeit, als der Katholizismus Europa eingenommen hat.
Für mich ist es halt immer extrem seltsam, dass man Weihnachten immer zur gleichen Zeit feiert, was ja auch kein Wunder ist, weil das ist ja nochmal der Geburtstag von Jesus. Aber der Todestag von Jesus, der muss ja auch eigentlich immer der gleiche sein. Ja,
der ist irgendwann.
Halt, also da gibt es halt dann plötzlich den ersten Vollmond im Frühling, und da ist er dann immer gestorben. Kein festes Datum.
Willst du uns etwa jetzt hier erzählen, dass möglicherweise die Geschehnisse der Bibel nicht akkurat sind und vielleicht gar nicht so passiert sind? Willst du uns das jetzt sagen?
Ich weiß, also.
Gab's am Ende auch keinen Busch, der gebrannt hat?
Ja, es könnte, also ich weiß es nicht, also ein paar Sachen kann man schon in Frage stellen. Okay, du Heide, also warst du irgendwo in der Basketballhalle? Na, lass mich, noch was, hast du heute Nacht oder gestern Abend Boston gegen Brooklyn kommentiert?
Ich habe gar nichts kommentiert gestern, ich hatte allerdings mein eigenes Basketball-Highlight auf dem Freiplatz. Habe ich ein Spiel von 21 gewonnen gegen einen guten Freund von mir, nach schwerem Start. Gegen Ende heiß gelaufen und die letzten 10 von, ich würde schätzen, 40 Würfen getroffen für den Sieg.
Du hast gestern nicht gearbeitet, sondern hast auf dem Freiplatz Basketball gespielt?
Yes, herrlich war's.
Wurde das irgendwo gestreamt? Wurde das
ja,
irgendwo,
klar, natürlich.
Ging Magenta, das schon viral?
Magenta Sport war vor Ort, Daniel Lucinic war Regisseur, der hat's.
Sehr gut.
Ja. Nee, ich habe natürlich gestern die Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets angeguckt. Und das ist schon jetzt ein klassisches Playoff-Game-Finish.
Ja, ich hatte gehofft, dass du es kommentiert hast. Dann hätten wir beide nämlich ein Spiel kommentiert, was 115-114 ausgeht.
Nee, leider nicht. Aber ich meine, Ulm gegen Bamberg. Also, was machen die Bamberger eigentlich zurzeit? Also, warum ist da eigentlich alles plötzlich auf die letzte Sekunde?
Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass das gut war. Also das klingt natürlich im erstmal 115, 114 klingt nach einem unfassbaren Offensivspektakel, aber das ging ja auch über 50 Minuten netto.
Double Overtime.
Ja, und da waren schon auch Baustellen dabei. Es war ein ultra spannendes Spiel logischerweise, aber ich meine, irgendwann habe ich auf die Dreierstatistik bei den Bambergern geschaut, da stand da 1 von 18 oder sowas. Also, dass überhaupt das Brett noch den Korb gehalten hat. Das hat mich schon gewundert. Schepper, Schepper. Ja, und dann am Ende war da natürlich nur noch, wer kriecht irgendwie über die Ziellinie. Aber mal im Ernst, der Lakovic lässt wirklich, der hat ab der 32. Minute, glaube ich, nicht mehr gewechselt. Mhm. Also Kristen, Blossomgame und Thornwell haben 198 Minuten gespielt und am Morgen, am Dienstag, spielen die in Badalona ein Do-or-Die-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale des Eurocups. Mhm. Boah, also ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, die Platzierung in den Playoffs ist schon auch nicht so unwichtig in der BBL.
Nee, das stimmt. Also,
und ich glaube, gegen Badalona, um ehrlich zu sein, ist es jetzt auch egal, ob die drei besten Ulmer, während wir jetzt schon im internationalen Segment sind übrigens, ist es auch so ein bisschen egal, ob die drei besten Ulmer dabei sind oder 100% fit sind oder nicht, weil Badalona einfach deutlich besser ist. In einem Spiel, klar, kann man das mal rausholen, aber ich glaube, wenn man jetzt die Wichtigkeit wiegen würde von diesen beiden Spielen, ist das Bamberg-Spiel wahrscheinlich das Wichtigere.
Echt? Okay.
Weiß ich nicht genau. Also fällt mir schwer einzuschätzen, natürlich, wie man das in Ulm sieht. Aber ich würde mir jetzt gegen Badalona nicht so viel ausrechnen, um ehrlich zu sein.
Nein, also das ist ein Spiel, das ist ja keine Serie. Du musst die einmal bei einem falschen Tag erwischen und selber gut drauf sein, dann bist du im Eurocup-Viertelfinale. Ich meine, und hast die beste Mannschaft der gegnerischen Gruppe ausgeschaltet.
Ja. Oh. Keine Ahnung. Also,
naja, also ich war jedenfalls gestern so ein bisschen, gut, da war wohl auch was mit Nico Brezel hat gar nicht gespielt und Chris Phillips ist eben auch noch nicht bei 100%. Der kam in der zweiten Verlängerung als zum ersten Mal rein. War auch mega weird. Mhm. Naja, also war jedenfalls ein wildes Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Sehr wild. Und Bamberg bleibt jetzt noch so ein bisschen dran. Wir werden nachher noch über die BBL reden, weil da ist ja viel Bewegung. Da sind heute am Ostermontag Spiele. Dann sind schon wieder am Mittwoch Spiele. Das geht jetzt tatsächlich da Schlag auf Schlag. Und da müssen wir so ein bisschen die Übersicht behalten. Das machen wir aber, nachdem wir über die Euroleague gesprochen haben, die wir heute vorziehen wollen. Denn dort geht es ja bereits morgen los, am Dienstag, mit Spiel 1 der Serie, die aus deutscher Sicht die interessanteste ist, nämlich FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Also das wird natürlich schon auch, ich weiß nicht, ob das so eine eindeutige Sache wird, das ist sehr schwer vorherzusagen. Aber irgendwie traue ich Trinkieri zu, dass er da so zwei, drei Sachen auspackt. Wir waren letzte Woche im Audidom und haben noch Interviews geführt mit Trinkieri und diversen Spielern. Und ich habe dann Trinkieri mal gefragt, ich sage ganz ehrlich, du guckst doch jetzt vor allen Dingen, du machst doch, investierst doch viel mehr Zeit in Barcelona als jetzt in BBL-Geschichten. Und er wird sich ja nie in die Karten gucken lassen, also nie. Und dann, nee. Und ich sag, doch, sei mal ehrlich, so ein bisschen schon, ja doch. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, irgendwie Jasikevicius Spielzüge auseinander zu dividieren. Hm.
Ja, ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. Also ich glaube trotzdem, dass Barca viel besser ist. Aber wir besprechen das ja jetzt alles gleich im Detail. Dementsprechend müssen wir nicht vorausgreifen im Moment.
Genau, wir haben also vier Serien. Ich finde, alle vier haben etwas, weil wir eben immer wieder auch unterschiedliche Spielsysteme haben, die aufeinandertreffen. Alle Spiele, egal wie lange sie gehen, alle Serien werden natürlich live bei Magenta Sport übertragen. Und du bist bei der Barca-Bayern-Serie in Spiel 2 am Start.
Das ist korrekt.
Ja. Und was machst du sonst noch?
Sonst mache ich Hamburg, die Hamburg Towers.
Auch dieses Do-or-Die-Spiel gegen Valencia.
Genau, richtig.
Ja. Was ist das, glaubst du, ist da möglich? Ich habe Valencia noch gar nicht gesehen dieses Jahr.
Sehr schwierig. Hamburg ist gerade echt so ein bisschen am Absacken, also speziell die Offensive geht da weg, jetzt gegen Ende der Saison. Ich habe auch das Gefühl, dass da manche Spieler vielleicht nicht mehr ganz so fit sind. Und ja, Valencia halt, so wie man es kennt, ne, super tiefes Team. Jetzt nicht wirklich viele absolute Superstars. Ich meine, der größte Name ist vielleicht Martin Hermansson aktuell, ehemaliger Alba-Spieler. aber haben einfach für jede Position fünf Spieler gefühlt, die auf einem sehr, sehr hohen Level spielen. Also das wird sehr schwer für Hamburg.
Gut, da haben wir den Eurocup auch mit erledigt. Also natürlich ist das auch live zu sehen, sonst würde ja Basti nicht sagen, dass er es kommentiert. Das ist am Mittwoch dann.
Ich weiß es nicht gerade, was wann das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich nicht mehr aus.
Ostermontag, weißt du, ob das heute noch Ostern ist?
Ja, keine Ahnung. Ich bin heute früh auf einem Ei ausgerutscht, also möglicherweise, ich weiß es nicht.
Du bist auf einem Ei ausgerutscht?
Nein, bin ich nicht. Das war nur ein, bitte, jedes, Körni, wir machen jetzt mal ein bisschen Comedy-Theorie.
Ja.
Wenn du das Gefühl hast, ich habe einen Joke versucht und der ist so komplett daneben gegangen, ist, dann kannst du den einfach unkommentiert lassen. Ansonsten wird es nur schlimmer.
Ich hole einfach mal den Wucher rein ins Boot, oder?
Ja.
Denn wir haben in diesen Playoffs so viel zu tun, dass wir unseren Expertenstab nochmal erweitert haben. Und zwar mit Dennis Wucherer. Erstmal müssen wir natürlich ein bisschen ablästern über Würzburg, dass es da so gut läuft, seitdem er weg ist. Ah, okay, das ist gemein, aber tun wir es trotzdem, oder? FaceTime, bessere Qualität, Ben, du weißt. DW, wo ist er? Das ist nicht sein Ernst. Hallo
Herr Körner.
Dennis? Ja?
Ja, hörst du mich?
Ja, wunderbar. Basti ist auch am Start. Also bis du ans Telefon gehst, es dauert sehr lange. Bis du dann abhebst und den Hörer ans Ohr hältst, dauert es auch sehr lang. Haben wir dich
Ja.
geweckt gerade, oder was?
Nee, gar nicht. Beim Frühstück sozusagen.
Oh.
Ich dachte, ich habe noch 3 Minuten.
Ja, wir sind jetzt und sind gerade die Themen ausgegangen. Da kannst du schon mal sehen, wie spritzig wir heute Morgen unterwegs sind. Und haben gedacht, also bevor wir mit über die Jülich reden, müssen wir natürlich erstmal über Würzburg sprechen. Nee, Spaß.
Gerne.
Ja, wir sind in der Euroleague und du bist mit am Start wieder in unserem Magenta Sportstamm. Wo und wann tauchst du auf? Also um ehrlich zu sein, so genau weiß ich es gar nicht.
Ich habe die große Ehre, Spiel 2 aus der Box in München auch
Ah!
mit zu kommentieren, als
Basti!
Experte zu begleiten.
Mit Basti!
Genau.
Dream Team, Dream Team.
Und ich hoffe sehr auf einen Sieg der Bayern in den ersten 3 Spielen, denn dann
Ja.
wäre ich bei Spiel 4 tatsächlich im Audidom auch dabei.
Ah, wunderbar. Gut, dann gehen wir mal. Wir wollen natürlich alle 4 Serien kurz beleuchten und wie sich das gehört als ja, Strategie, legen wir Barca gegen Bayern ans Ende unserer
Gerne.
Vorschau. Boah, fies, Cliffhanger-mäßig die Zuhörerinnen und Zuhörer verarschen, damit sie länger dranbleiben. Fangen wir an mit der Serie Real Madrid gegen Maccabi Tel Aviv. Okay. Da würde ich jetzt mal sagen, das sind nun wirklich zwei Teams. Also Real hat sich in den letzten Wochen eher nach unten entwickelt, verliert ständig Spiele und Maccabi ist vielleicht somit eines der heißesten Teams gerade. Holt mich ab, ist das vielleicht sogar schon das Aus für Real Madrid im Viertelfinale?
Wer soll
Dennis.
anfangen?
Ja, Dennis, fang an.
Ich? Das sind natürlich zwei absolute Powerhouses, so ein bisschen in Europa, ne? Auch was die Historie und so angeht. Also das ist schon echter Oberknaller, diese Serie. Und in der Tat, Madrid präsentiert sich relativ launisch in dieser Saison. Ich habe nicht das Gefühl, dass die so eine gewisse Identität gefunden haben, auch so keine echte Routine. Das ist viele Verletzte, großen Kader, aber so richtig weiß man nicht genau, was man bekommt, ne? Und wenn man 4 in Folge verliert und da reingeht in die Playoffs, dann geht man nicht mit dem größten Selbstbewusstsein rein. Bei Tel Aviv ist das andersrum. Die haben seit dem Trainerwechsel spielen sie befreiter auf, haben eine längere Leine bekommen von dem neuen Coach Avi Even. Das scheint zu funktionieren. Gerade auch mit den Guards, Wilbekin, Evans, Nunnally, da ist immer einer dabei, der komplett durchdrehen kann. der nur schwer zu verteidigen ist. Und mir scheint auch, als würde da Tel Aviv, obwohl nicht Heimrecht, da so als kleiner Favorit reingehen. Ich habe gerade das Gefühl, dass die einfach besser drauf sind. Und sollten sie eins der beiden ersten Spiele in Madrid stehlen, ich glaube nicht, dass sie zu Hause verlieren, weil Tel Aviv ist mit Olympiakos vielleicht das stimmungsvollste Zuhause.
Ja, die Sache ist ja die, dass man immer wieder bei den Mannschaften auf die Guards schaut. Das ist ja alles schon von den Point Guards oder von den Guards an sich geht natürlich sehr, sehr viel aus. Und bei Real Madrid spielt ein Nigel Williams-Goss, der, das habe ich gehört, 1,3 Millionen netto im Jahr verdienen soll. Der ist ja in der ersten Saison bei Real. Der kam von aus Kuban, Krasnodar. Und der hat's nicht gerissen in diesem Jahr. Fliegt Ihnen das so ein bisschen um die Ohren gerade, dass Sie keinen so richtigen Point Guard haben, dass Sie da mehr so improvisieren müssen? Also bei Real jetzt?
Mhm. Ja, Sergio Llull, der ist natürlich auch manchmal Licht, aber dann auch viel Schatten und das ist sehr wild. Ne? Fehlt vielleicht ein bisschen die Konstanz. Kann mir allerdings auch vorstellen, dass Nigel Goss da im nächsten Jahr oder in einfach noch ein bisschen mehr braucht, um sich auf Euroleague-Niveau so ein bisschen durchzusetzen und auch diesen dominanten Guard spielen kann, den fast alle Mannschaften haben. Ne? Mhm. Und ja, sie haben genug andere Möglichkeiten zu scoren. Ne? Mit Eddie Tavares am Brett bist du immer gefährlich. Vielleicht ist sogar sein Backup Poirier noch wichtiger in dieser Serie, weil einfach die Großen von Tel Aviv ein bisschen mobiler sind mit Reynolds und Cicic. Aber du hast eben auch mit Juri, Rudy, Randolph, Cousin, Tavares, Taylor, das sind alles Jungs, die 2018, glaube ich, das letzte Mal zusammen das Ding gewonnen haben. Also da ist schon, die wissen, wie es geht. Ich habe es halt nur nicht in den letzten Wochen auf die Reihe bekommen. Und das ist irgendwie eine gefährliche Mischung. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, was da zu erwarten ist. Kann sein, dass wir auch plötzlich Real im Playoff-Monus sehen, die wir so in den letzten Wochen nicht gesehen haben. Das würde mich auch nicht wundern. Also das ist wirklich ein bisschen eine Wundertüte. Und was eigentlich nicht Real Madrid typisch ist, weil eigentlich hat man da so eine Konstanz in den letzten Jahren immer gesehen und die Konstanz war immer oben, immer im oberen Tabellendrittel und immer mit einer gewissen Dominanz auch.
Ja, also diese 38 Punkte im letzten Viertel, die sie kassiert haben gegen Bayern München im letzten Spiel der regulären Saison, das war natürlich schon, also das war überhaupt nicht Real Madrid und auch Pablo Laso danach fassungslos, wie er sagt, wir haben einfach komplett aufgehört zu spielen. Was die Mannschaft eben gar nicht mehr ausstrahlt, ist diese Selbstverständlichkeit. Ich meine, kaum eine europäische Mannschaft war im Kern über Jahre so eng und so breit zusammen wie Real Madrid. Also mit Rudi Fernandes, mit Sergio Llull, mit Felipe Reyes und wie die alle heißen, die spielen ja schon, weiß ich nicht, Dennis, da hast du ja noch gespielt, da haben die auch schon rumgezockt. Also das ist ja nun wirklich eine super erfahrene Mannschaft und davon ist irgendwie nichts mehr übrig, finde ich. Llull ist, also es tut mir leid, aber das geht manchmal nicht mehr, was der da macht.
Die Würfe, die er nimmt teilweise, die können auch mal reingehen, da diese Regenbogen, die er wegwirft. Mhm. Aber da fehlt eine Struktur so ein bisschen. Ja. Ich mag es, wenn der Ball in den Low Post geht zu den großen Leuten. Ich mag es, wenn Yabusele, auch übrigens ein interessantes Matchup da gegen Williams, wenn der im Spiel ist und abgepostet wird und auch viel über ihn läuft, das mag ich. Aber was natürlich auch nicht geholfen hat im Laufe der Saison, dass Anthony Randolph einfach zu viel verletzt war. Ne? Das war auch immer so eine Konstante, über den viel gelaufen ist in der Offense und mit seinem Pick-and-Pop-Spiel und der Mischung aus Pick-and-Roll und Pick-and-Pop ist er da wirklich auch ein Matchup-Problem für viele Gegner mit der linken Klebe. Der hat noch gar nicht stattgefunden diese Saison und das hilft auch nicht. Ne?
Ja. Also was wir natürlich auf jeden Fall etablieren und Basti, ich hoffe, du wirst mir da zustimmen, weil das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Wir machen natürlich auch ein Tippspiel daraus, ne? Also
als Team.
Ja. Und also Verlierer zahlt. eine Runde oder wie auch immer. Also irgendwas wird uns da schon einfallen. Deswegen mache ich mal schnell hier eine kleine Liste. Also ne, Dennis, Basti und meine Wenigkeit. Ich bin bei solchen Tippspielen übrigens granatenschlecht. Also das ist schon ein Running Gag, dass alles das, was ich sage, nicht eintrifft.
Wenn man einen Wettschein hat zu einem Basketballspiel und das Gegenteil sagt von dem, was Kearney vorher denkt, dann ist man Millionär innerhalb von kürzester Zeit.
Ja, obwohl gestern hatte ich einen ganz guten Riecher, weil ich dachte mir zur Halbzeit bei Göttingen gegen Berlin, Göttingen führte mit 9 zur Halbzeit. Ich dachte, das wird noch eventuell in eine andere Richtung gehen. So, okay, dann gebt doch mal eure Tipps ab für diese Serie.
Basti. Ich warte erstmal auf deinen.
Nee, ich bin als Letzter
dran. Also, vielleicht steige ich hier kurz ein und ich sage, das ist ein 3-1 für mich, für Real Madrid. Ich habe nicht die gleichen Bedenken wie ihr tatsächlich über das Ende der Saison. Das einzige richtig große Bedenken, das ich habe, ist, wie die Stimmung in der Kabine in dieser Mannschaft aussieht. Ich meine, es gab ja diesen Zwischenfall mit Trey Tompkins und Thomas Oertel, die beide irgendwie aus dem Kader gestrichen wurden unter Umständen, die nie so richtig aufgeklärt wurden, was auch tatsächlich eine massive Schwächung ist, weil ich fand, Thomas Oertel hat bis dahin eigentlich als Point Guard eine gute Saison gespielt. Ich sehe nicht, dass Maccabi mit diesen großen Spielern bei Real mithalten kann. Ich glaube, die werden einfach zerstört werden in dieser Serie an den Brettern. Das mit Abstand beste Rebounding-Team der Liga ist Real Madrid. Maccabi ist eines der schlechtesten. Ich glaube einfach, selbst wenn Maccabis Offensive vielleicht effizienter spielt in einem Ballbesitz zu Ballbesitz, wird Real Madrid einfach so viel mehr Chancen bekommen und so viel körperlicher sein. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Matchup für Maccabi Tel Aviv. Vielleicht sogar das schwerste von den Playoff-Teams, die es so gibt. Und ich bin voll bei Real Madrid in der Serie.
Okay. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir nochmal auf diese Geschichte mit Oertel und Tompkins eingehen sollen, weil dazu gibt es eine aktuelle Geschichte, dass Pablo Laso gesagt hat, die sind nie vom Team getrennt worden, die machen so ihr eigenes Programm. Was war? Gibt es da irgendwelche Geschichten, die wir noch nicht aufgeklärt haben? Also die haben sich irgendwo in der Kabine gezofft oder was?
Ja, also weiß man wohl nicht so ganz. Also es gab immer wieder so Berichte darüber, dass es bei Real Madrid in der Kabine nicht stimmt und dass es halt Streitereien gibt. Und dann hieß es halt irgendwann, ja, Oertel und Tompkins sind gestrichen aus dem Kader für den Moment. Mhm. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Letzte Woche oder vor ein paar Wochen, weiß nicht mehr genau, wie lange es her war, hieß es auch mal, die sind jetzt, können jetzt den Verein verlassen. Und jetzt sollen sie dann doch auf einmal wieder spielen? Also das ist irgendwie eine merkwürdige Angelegenheit.
Also was ich mal gehört habe, ist, dass es da irgendwie, dass die auf die Pirsch gegangen sind nach einem Spiel und waren irgendwie...
Ja, keine Ahnung.
Ein Saufen.
Ja.
Dennis, macht man das als Profi ab und zu mal, dass man nach dem Auswärtsspiel dann auch durch die Clubs zieht? Also weiß ich nicht, wie war das denn früher bei euch? Ach, ich bin da so neugierig schon wieder, schrecklich. Also
wir haben das natürlich nie gemacht.
Nie, ne?
Das ist eine lange Saison. Das sind ja zwei, die spielen ja quasi zwei Saisons zu Hause in Spanien und dann die Euroleague. Das sind unfassbar viele Spiele. Da ist man viel unterwegs. Und wenn es der Spielplan irgendwie mal erlaubt, dass man abends dann auch mal weggeht und ein halbes Kaltgetränk zu sich nimmt und dann werden da mal raus, dann ist das, glaube ich, auch normal. Ne? Und wenn du den einen oder anderen Coach anguckst in der Euroleague, denkst du auch, der trinkt jeden Abend zwei Flaschen Rotwein. Insofern.
Also Dennis, ich muss dazu sagen, dass du in einem befreundeten Podcast erzählt hast, dass Bruce Willis dich unter den Tisch getrunken hat.
Genau, ich habe also, da gelernt, ne? Ich habe da meine Lehren gezogen und habe das dann nie wieder probiert.
In deiner italienischen Phase, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau. Aber kommen wir zum Tipp. Darf ich auch tippen jetzt? Bin ich vor dir dran, oder was?
Basti sagt 3-1 für Real. Okay.
Ja. Und ich finde, das ist ein guter Tipp.
Wow.
Okay. Aber ich sage 3-1 Tel Aviv.
Ah, das wäre jetzt mein Tipp gewesen.
Oha, da kannst du noch mal überlegen, in dich gehen.
Ja.
Ich mach's mit Bauchschmerzen, sage ich ganz ehrlich, weil in Madrid so unfassbar viel Talent steckt, so viel Erfahrung, so viel Tiefe und so ein toller Coach. Und da ist einfach auch durchaus kann man damit rechnen, dass sie plötzlich ein ganz anderes Gesicht zeigen als in den letzten 4 bis 6 Wochen. Okay. Aber ich glaube, dass Tel Aviv eben eins stehlen kann von den ersten beiden. Ich glaube, es hängt viel von diesem ersten Spiel ab. Und wenn sie eins von den ersten beiden stehlen, werden sie zu Hause in dieser verrückten Arena mit dem Hurra-Basketball, den sie gerade spielen, und dieser längeren Leine des neuen Coaches und so weiter, werden sie, glaube ich, zu Hause kein Spiel verlieren.
Okay, das heißt, dann sag ich mal 3-2 Real. Hm. Also, ich switche einfach um, nur weil ich dieses Tippspiel gewinnen will, von meinem eigentlichen Tipp 3-1 Maccabi auf 3-2 Real. Und damit haben wir drei unterschiedliche Tipps.
Wieso dann nicht 3-2 Maccabi? Ich verstehe dich.
Ja, Spiel 5 in Madrid gewinnst du dann nicht. Glaube ich ja, nicht.
Das ist clever.
Also, da gibt's auch noch, nee, das mache ich nicht. Okay, gut, unsere nächste Serie, womit machen wir denn weiter? Wir machen weiter mit Olympiakos gegen den AS Monaco. Ja, dann fängt Basti mal an, weil Basti muss jetzt mal vorlegen.
Ja, Olympiakos gegen Monaco ist so ein bisschen zwei verschiedene Spielphilosophien, die da zumindest aus meiner Sicht aufeinandertreffen. Sehr kontrollierte Offense bei Piräus gegen sehr wilde, möglichst temporeiche Offensive bei Monaco. Monaco ist das Team mit der zweithöchsten Pace in der Euroleague. Die wollen extremes Tempo machen, während Olympiakos zu den am langsamsten spielenden Teams gehört. Ich finde, dass Piräus, und das war schon die ganze Saison über das Thema, neben Barca das best ausbalancierte Team in der Euroleague ist, also sowohl was die Balance zwischen Offensive, Defensive angeht, verschiedene Spielstile, verschiedene Lineups, die man aufs Parkett schicken kann, als auch die Balance, wenn es darum geht, ja, sich auf verschiedene Matchups einstellen zu können. Und das ist eine super Saison vom AS Monaco. Die waren ja auch gegen Saisonende super heiß, haben jedes Spiel gewonnen. Ich glaube, 5 in Folge oder so. Aber das kommt dann für meine Begriffe doch ein bisschen zu früh. Klar hast du den Faktor Mike James. Allerdings ist Piräus meines Erachtens nach bestens ausgestattet, sich um den zu kümmern. Und diese Offensive von Monaco lebt meines Erachtens nach mehr als andere Offensiven in der Liga davon, dass du in einem regulären Saisonmatchup bist, wo Teams so einen vollen Spielplan haben, dass sie sich nicht hundertprozentig vorbereiten können, auf wie viel Tempo und wie viel Improvisation da drin ist. Und wenn du dich darauf vorbereiten kannst, ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, diesem Team seine Offense wegzunehmen, speziell für so eine Mannschaft wie Piräus. Also für mich ist Piräus da der, also das sieht man ja auch im Tabellenstand, klar schon, aber für mich ist Piräus da ziemlich gut ausgestattet, um gegen Monaco anzutreten.
Mhm. Was sagt Dennis?
Ja, treffend analysiert. Also was Olympiakos diese Saison spielt, ist großartig. Das Team macht genau diesen Eindruck, den Basti gerade beschrieben hat, dass sie extrem gut zusammengestellt sind, viele verschiedene Lineups haben, mal ganz groß mit Mustafa Fall oder Fall unterm Korb, mal eher so ein bisschen athletischer und schneller mit Slukas und Walk-Up. Auch wenn alle gerne von Larkin und Micic so als Top-Guard-Duo reden, glaube ich, hast du mit Slukas und Walkup das die perfekte Kombination und einem Vesenkov auf der großen 3 oder 4, der eine überragende Saison spielt.
MVP-Kandidat?
Absolut. Und die wirklich auch das Spiel kontrollieren und diese langsame Pace brauchen und da aber auch in der Offense quasi alles richtig machen und mit die beste Verteidigung auch hinten haben. Mhm. Außerdem, dass quasi das Bayern München des letzten Jahres sind, nämlich die beste Heimmannschaft.
Ne? Also ich habe jedes Mal, wenn ich Olympiakos gesehen habe, habe ich gedacht, das ist es. Das, also ich hatte immer, ich weiß nicht, wie oft ich sie gesehen habe, aber jedes Spiel, was ich von ihnen gesehen habe, war super. Ich habe noch nie gesehen, dass sie verloren haben. Also haben die gewonnen, haben alles in Grund und Boden geballert. Insofern.
Ja, also es gab schon auch ein paar Spiele, das muss man schon fairerweise sagen, wo Olympiakos auch richtig schlecht ausgesehen hat. Ne? Also so ist es nicht.
Aber die habe ich nicht gesehen.
Die Niederlage in Berlin, die hast du doch gesehen, oder? 90-75 nee, für Alba.
Die habe ich nicht gesehen. Hatte ich
klar hast du die gesehen, da haben wir doch hier drüber gesprochen, die 27 von Maodolo.
Habe ich das gesehen?
Ja,
das habe ich sogar kommentiert. Ach, du liebe Zeit. Wir müssen das auf jeden Fall rausschneiden, was hier gerade gesagt wurde. Oh Gott, diese Fülle an Spielen macht mich kirre.
Na, der vollste Verständnis für dich.
Ja, also danke dafür, Dennis. Aber naja, jedenfalls sind die gut. Also ich, dafür gehe ich auch in Vor, ich gehe auch in Vorleistung und sage 3-0.
Wow.
Ja, ja.
Also da bin ich nicht dabei. Ich steige mal wieder als Zweiter ein. Ich glaube auch, dass Olympiakos gewinnt. Aber Monaco und auch, glaube ich, gerade zu Hause in dieser kleinen Halle, ich glaube, da werden sie ihren Spielstil durchziehen. Und das ist schnell, das ist wild, das ist viel Pick and Roll mit Mike James. Das sind Isolation Plays für Bacon oder Diallo und dazu noch Hall und Monte Jonas, die relativ am Brett relativ mobil sind und Olympiakos auch durchaus das Leben schwer machen können. Ich glaube, es gibt 5 Heimsiege. Wow. Bedeutet nach was? Adam Ries 3-2 für Olympiakos.
Wow, okay.
Während der Saison hat Olympiakos zu Hause mit 20 gewonnen und Monaco auch zu Hause mit 20. Also auch wenn man natürlich in so einer Playoff-Serie sich noch detaillierter, Basti hat das toll beschrieben, auf den Gegner vorbereitet, glaube ich einfach, dass Mike James und auch ein paar andere Kollegen da im Team nur schwer zu bändigen sind, gerade in eigener Halle.
Diese Halle ist schon komisch da in Monaco. Ne? Ich habe immer das Gefühl, wenn da Sergio Llull werfen würde, der wird den Ball immer unter die Decke knallen. Das ist so niedrig.
Ja, das hat so Pro-A-Format so ein bisschen. Ne?
Total seltsam. Also die Halle nimmt sicherlich 15% der Fläche von Monaco ein, aber ist immer noch total winzig. Das ist ein ganz komisches, olles Ding. Aber gut. Ja, Basti, your vote, please.
Ich meine, mir bleibt nicht mehr so viel übrig an möglichen anderen Ergebnissen. Ne? Also es ist ein 3-1 dann für mich. Für
Du kannst auch gleich ziehen. Du kannst auch eins von unseren.
Ja, ich kann auch 3-0 für Monaco tippen. Das ist auch noch offen, das Ergebnis. Mhm. Aber möchte ich halt nicht. Also ich würde 3-1 für Olympiakos Piraeus sagen. Das ist dann halt das eine Mike-James-Spiel wahrscheinlich, wo er 40 macht. Und den Rest der Zeit wird man sich eher schwer tun. Also ich sehe das gerade auch, was das Matchup angeht, ähnlich übrigens wie bei dem Maccabi-Spiel, wie bei der Maccabi-Serie gegen Real Madrid vorher. Ich glaube, es gibt kaum ein schlechteres Matchup von den Playoff-Teams für Monaco als Olympiakos Piraeus. Mhm.
Kommen wir zu der Serie, die ich am interessantesten finde und wo ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sie über 5 Spiele geht, und das ist Mailand gegen Anadolu Istanbul.
Würde ich sofort widersprechen.
Wow.
Ja. Anadolu ist viel zu schlecht in der Defense. Defensive ist wirklich ein Schweizer Käse, ein Sieb, wie auch immer man sagen möchte. Für mich nicht wirklich playoff-tauglich, die Defense dieses Jahr. Die Offensive ist nach wie vor überragend. Wir haben vorhin den Backcourt schon angesprochen. Larkin, Micic so ein bisschen die Frage, wie fit der sein wird für die Playoffs, ob der bei 100% spielen kann. Wenn der nicht bei 100% ist, ist die Serie eh schon vorbei für mich. Hat sich's eh schon erledigt. Und wenn er bei 100% ist, dann ist dennoch für mich diese Defensive viel zu schlecht.
Wow.
Liegt natürlich auch an vielen Verletzungen, die dieses Team hatte. Also Roddy Bobois ist einer der besten Guard-Verteidiger in der Liga. Der hat die ganze Saison auf einem Bein gespielt im Prinzip, wenn er denn überhaupt gespielt hat.
Aber Basti, vervollständige bitte folgenden Satz. Never underestimate the heart of a...
Ja.
Also,
Ich glaube nicht an sowas. Also ich
du bist wirklich ein Heide. Nicht mal an den Sport, das Sportklischee an sich.
Weißt du, was das Heart of the Champion mit dem NBA-Champion von 2020 gemacht hat? Letztes Jahr in der ersten Runde raus in die Playoffs, und dieses Jahr haben sie die Playoffs gar nicht erreicht. Also so viel zum Thema Heart of the Champion.
Ja gut, das waren aber auch 2020, waren ja auch etwas...
Nee, also es tut mir echt leid. Ich meine, Anadolu Efes ist ein wahnsinnig talentiertes Offensivteam, aber die sind mir defensiv viel zu schlecht. Mailand ist jetzt keine überragende Offense, aber auch die werden da ihre Lücken finden. Und ich glaube, dass die Serie tatsächlich recht eindeutig ist.
Dennis, Basti glaubt an den Untergang des Titelverteidigers.
Ja, ich bin da bei ihm.
Echt? Ich ruf direkt Tibor an und sag, was die deutsche Basketballkompetenz von seiner Mannschaft hält.
Nein, ich mag die Mannschaft. Die spielen einen tollen offensiven Basketball. Der Ball bewegt sich, das ist ganz einfach strukturiert. Das ist spätestens nach 8 Sekunden wird das erste Pick and Roll gespielt und daraus wird gespielt. Und sie lassen den Ball laufen, finden die freien Leute, haben genug Werfer. Und offensiv sind die natürlich eins der talentiertesten Mannschaften. Ne? Und so haben sie eben auch quasi mit derselben Mannschaft letztes Jahr das Ding gewonnen. Aber die Verteidigung ist tatsächlich ein Desaster. Gegen keine andere Mannschaft unter den ersten 8 kann man so leicht scoren wie gegen Efes. Und ich glaube, das wird gerade gegen eine Mannschaft wie Mailand, die sensationell gecoacht wird von Ettore Messina, die unglaublich organisiert spielen. So richtig schön finde ich das auch nicht, was Mailand macht, aber die sind eben effektiv und die wissen genau, wo sie ansetzen müssen. Die müssen und ich glaube, spricht auch dafür, dass Mailand die letzten 4 Spiele gegen Efes gewonnen hat, sowohl diese Saison 2-0 als auch letzte Saison 2-0. Da treffen so ein bisschen Welten aufeinander, auch was das Coaching angeht. Und in einer Playoff-Serie sehe ich da auch große Vorteile. Für Milan. Hätte Milan gegen Monaco gespielt, hätte ich das übrigens nicht gesagt, weil Monaco einfach auch eben Olympiakos und Barcelona die beste Verteidigung spielt, weil die einfach extrem athletisch sind und viel switchen können. Aber ich setze hier, weil sie gegen Efes spielen, setze ich da auch auf Mailand und glaube, dass das ähnlich vielleicht wie bei Real Madrid zu einem neuen Team nächstes Jahr führen wird. Ich glaube, beide Organisationen müssen sich nach dieser Saison Gedanken machen.
Wow, Tibor, hast du das gehört, Tibor?
Er ist da.
Hey.
Leute, er ist da. Der Champion.
Okay. Was man hört von Anadolu, das stimmt tatsächlich, dass diese Mannschaft vor einem Umbruch steht. Also Shane Larkin wird ja schon mit Real in Verbindung gebracht. Micic muss auch nicht unbedingt bleiben. Die sind auch alle 35 Jahre alt, die da rumspielen. Und das ist auf jeden Fall
the last hooray. Gerade der Frontcourt, abgesehen vielleicht von Tibor Pleiss, wird halt jetzt langsam schon alt. Ne? Also, und das ist das haben wir ja vor kurzem schon mal besprochen, der Euroleague so relevant, wie gut deine Verteidiger auf gerade 4 und 5 sind. Also Rim Protection ist einfach wahnsinnig wichtig. Klar hast du mit Zertas Şanlı auch einen wahnsinnig wichtigen Spieler verloren vor dieser Saison. Ich habe es vorhin gesagt, Rolly Bobois als bester Guard-Verteidiger im Team ist ständig verletzt. Und ja, die kommen halt alle so ein bisschen in die Jahre. Also das ist für mich nicht verwunderlich, dass du jetzt nicht mehr diese elitäre Defensive der Vergangenheit bist, wenn du halt auf das Alter von dem Brian Dunstan guckst, wie lange der schon in der Liga ist. Das ist tatsächlich so ein Übergangsjahr für mich. Klar, also gibt es die Möglichkeit, dass Vasilije Micic und Shane Larkin einfach zusammen 60 Punkte pro Spiel averagen und so die Serie gewinnen? Klar gibt es diese Welt auch, aber fällt mir schwer, mir die vorzustellen tatsächlich.
Also ihr habt das ja, glaube ich, schon thematisiert. Helft mir mal, Micic hat am Wochenende auch nicht gespielt in der türkischen Liga. Der soll an den Start gehen?
Ja, also der hat ja nach seiner Verletzung zuletzt dann auch wieder Euroleague gespielt, glaube ich. Aber die Frage ist halt, bei wie viel, also wie fit er wirklich ist, wie viel er wirklich geben kann. Weil, also das, was man immer wieder gelesen hat oder gehört hat, ist, dass er auf jeden Fall nicht bei 100% ist.
Er hat tatsächlich gegen Bursaspor nicht gespielt jetzt.
Ja. Der hat sich einen, wie sagt man das denn auf Deutsch? Calf Strain?
Wadenzerrung. Wie Luka Doncic.
Ja, genau. Die gleiche Verletzung oder ähnliche Verletzung wie Luka Doncic. Und jeder, der schon mal sowas hatte, eine Wadenzerrung, weiß, dass das dauern kann, bis man sich wieder sicher fühlt. Ne? Und wenn Micic nicht explosiv ist und das geht ja viel aus der Wade aus, na, ist es schwierig vorzustellen, dass der auf seinem normalen Level spielen kann.
Okay, also, ja, ich dachte, das
wäre... Bei meinem Tipp bin ich auch davon ausgegangen, Micic wenig bis gar nicht oder wenn er spielt, dann nicht gut. Und dementsprechend, ich spreche jetzt einfach mal voran und sage 3-0 für Mailand.
Wow. Okay. 3-0 für Mailand. Basti wahrscheinlich dann auch, oder?
Naja, ich sag 3-1. Also ich glaube einfach, ich glaube nicht an einen Sweep. Ich glaube schon, dass ich Anadolu vielleicht eins der Spiele mit einem brandheißen Laken oder so holen kann. Aber ich glaube 3-1.
Was mache ich denn da? 3-2? Oder gehe ich auf Anadolu einfach, um euch dann mit dem Finger auf euch zeigen zu können, wenn die wirklich die Serie gewinnen? Never underestimate the heart of a champion gilt auch nicht mehr. Damn it. Was mache ich denn da? Dann sage ich, ich sag Anadolu gewinnt die Serie, Leute. Pass auf.
Wow, holy moly.
Ja, einfach nur, weil ich's kann. Hier, 3-1 Anadolu, zack.
Na, weil du Tibor Pleiss einladen möchtest. Mal wieder. Du möchtest, dass der mal wieder in den Podcast kommt.
Also wenn Anadolu diese Serie gewinnt, wird Tibor Pleiss hier im Podcast sein und ich werde Dennis wieder dazuschalten und er wird euch auslachen.
Das ist ja das Großartige dieser Euroleague. Ich kann mir das vorstellen, dass sie das 3-1 gewinnen.
Das ist das.
Das ist kein Mist, auch wenn ich 3-0 tippe. Das kann absolut passieren. Es kann sein, dass sie das erste stehlen, da ist viel Druck auf dem Kessel im ersten Spiel und plötzlich spielen die befreit auf und dann ist die Verteidigung auch nicht so wichtig, weil sie vorne einfach immer mindestens 2 Punkte mehr machen. Das kann echt passieren und das ist ja das Tolle. Genauso bei Real Madrid, wo ich auf Tel Aviv tippe, aber das kann Madrid eben auch 3-0 sweepen. Das ist so unvorhersehbar, was da passiert und so viel entscheidet sich da im ersten Spiel, in welche Richtung es geht. Deswegen, ja, großartig. Also wenn Tibor dabei ist, könnte er mich gerne auslachen.
Kommen wir zu der Serie, die uns natürlich am meisten interessiert und wo Trinchieri nicht direkt zugesagt hat, aber wo Folgendes auch zu passen könnte.
It's simple, but it's schwierig.
Ja, es ist irgendwie, könnte man meinen, Barca gewinnt das, weil, mein Gott, beste Mannschaft, Erster gegen Achter. Aber es ist eventuell auch schwierig für Barcelona, weil, warum könnte es schwierig werden für Barcelona? Wer will anfangen? Basti.
Ja, wir haben das ja beim letzten Mal schon angesprochen. Ich finde, das ist von all den Teams unter den Top 4 wahrscheinlich das am ehesten den Bayern liegende Matchup in Barca. Weil Barca nicht so körperlich ist wie zum Beispiel Piräus oder wie Real Madrid. Barca ist einfach sehr viel mehr ein Skill-Team. Die haben natürlich auch so ihre Enforcer. In ihren Reihen, aber sind sehr viel mehr abhängig von Bewegung abseits des Balles, die Lücken finden für Shooter. Und die Bayern mit ihrem Switching-Scheme sind extrem gut ausgestattet für mich, zum Beispiel gegen jemanden wie Kyle Kuric zu verteidigen, gegen jemanden, der da abseits des Balles rumjagt, wie ein Alex Abrines. All diese Shooter unter Kontrolle zu halten, kann Bayern meines Erachtens nach gut. Die Defensive war bei Bayern auch eine große Sorge dieses Jahr in der Euroleague, aber auch das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon angesprochen, dass die Bayern als eine der schwächsten Defensiven reingestartet sind in die Saison und über diesen Zeitraum zuletzt, wo sie einigermaßen fit waren, wieder unter den Top 5, Top 6 in Europa waren. Wenn sie diese Form bestätigen können, dann gibt es zumindest eine Möglichkeit gegen dieses Team. Es ist aber auch klar, dass diese Mannschaft die beste in Europa ist. Und ich meine, mit diesem Vorteil, dass Bayern so viel switcht und so viel switchen kann, kommt natürlich auch ein Nachteil. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Team oder keine, sagen wir so, es gibt nicht viele Mannschaften, wo so viele Spieler herausragende 1-gegen-1-Spieler sind und der beste 1-gegen-1-Spieler Europas ist auch im Kader des FC Barcelona. Das heißt, wenn Nikola Mirotic einen Switch bekommt auf einen Guard, dann ist das, glaube ich, so verwüstend für eine Defensive, dass das alleine so ein Spiel machen kann. Es wird sehr interessant sein, wie sich Trinchieri da anpasst, wo genau Doppelteams herkommen, wo genau Hilfe herkommt, gerade in solchen Situationen gegen Mirotic. Ich glaube schon, dass Barca klar im Vorteil ist. Ich glaube aber, dass Bayern ein paar Lösungen hat, die Barca vielleicht wehtun können.
Der Ansatz von Basti, Dennis, ist ja der, dass die Defensive der Münchner irgendwie ganz gut passen könnte gegen die Offensive von Barcelona. Wenn ich den Spiel jetzt mal umdrehe, dann bin ich bei den Bayern in dieser Saison immer so ein bisschen skeptisch, wo, ja, Defensive, okay, aber wo offensiv ihre Punkte herkommen sollen. Das heißt, aus meiner Sicht müssen sie Barcelona irgendwie im Bereich von, ja, 70, 75 Punkte halten und müssen selber eben auch noch 75 plus x Punkte machen. Hast du da auch Bauchschmerzen, dass die Münchner okay, das defensiv halbwegs hinbekommen gegen diese super talentierten Spanier, aber dass sie eben offensiv ihnen da so ein bisschen die Mittel fehlen, weil das ist ja nicht wahnsinnig variabel, was die Bayern da offensiv machen dieses Jahr.
Also deine Skepsis, die teile ich komplett. Nehmen wir die Bayern aus 2021. Da waren sie Fünfter, hatten die beste Heimbilanz bei 21 zu 13 Siegen, über 60%. Dieses Jahr sind sie bei 14-14. Irgendwie ist im Kopf auch noch drin, dass sie dreimal auswärts gegen die russischen Vertreter verloren haben, also 14-17. Und so richtig geile Spiele waren eigentlich nur Efes zu Hause, Roter Stern, als es jetzt wichtig war. Und eben zuletzt dieses dritte Viertel gegen Fenerbahce, die zweite Halbzeit Madrid und jetzt die Verteidigung in Ludwigsburg in der zweiten Halbzeit. Was darauf hinausdeutet, dass sie irgendetwas gefunden haben in den letzten Wochen. Letzte Saison war es so, dass sie in der zweiten Halbzeit einfach den Schraubstock angesetzt haben. Es wurde die erste Halbzeit analysiert und sie kamen raus, zweite Halbzeit, und haben in jedem Spiel, ob Bundesliga oder Euroleague, haben sie Wege gefunden, um dem Gegner die Luft zum Atmen zu nehmen. Das war das, dazu noch ein Lucic, der Wege gefunden hat, Spiele zu gewinnen auf seine ganz eigene Art und Weise. Die kann man mögen. Wenn das der Backdoor Baseline LAUP ist zum Sieg oder auch mal im Fastbreak, nicht so schön, wenn er das Bein raussteckt und irgendwie mal einen Dreier sich faulen lässt. Aber die hatten eine Identität und da wusstest du, was passiert. Außerdem hatten sie letztes Jahr eine gnadenlose Transition Offense. Mhm. Also Messina, dem sind die Schweißperlen auf die Stirn getreten in Spiel 5. Der Serie, weil er vor jedem Fehlwurf und Turnover so viel Angst hatte, weil er wusste, er wird von den Bayern überrannt. All das haben wir dieses Jahr nicht. Das ist eine andere Mannschaft, aber scheinbar haben sie in den letzten Wochen etwas gefunden. Dieses dritte Viertel gegen Fenerbahce, zweite Halbzeit Madrid, das war alles ohne Lucic. Ne? Also ohne offensiven Output von Lucic. Da sind andere plötzlich in Erscheinung getreten. Ich habe keine Ahnung, was passiert mit Bayern jetzt gegen Barca. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich habe das Gefühl, sie haben was gefunden. Ich habe das Gefühl, sie werden competitive sein, auch gegen Barcelona. Hängt auch damit zusammen, dass Barcelona in den letzten Wochen nicht unbedingt heiß gelaufen ist. Auch jetzt zuletzt am Wochenende irgendwie in der spanischen Liga verloren, eher sang- und klanglos. Hängt damit zusammen, dass Brandon Davies lange verletzt war, der gegen München und die Switching-Defense immer gut aussah und den Unterschied gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was mit Barca passiert, ehrlich gesagt. Ich kann die gerade nicht einschätzen. Aber ich glaube tatsächlich, und teile ich an die Meinung von Basti, dass sie die Möglichkeit haben, Barca weh zu tun und unangenehm zu sein. Ob es reicht, ob man offensiv da einen Output findet, ob man offensiv jemanden findet, der in einer Serie regelmäßig den Ball oben reinwirft, gegen eine der besten Verteidigungen, da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher.
Ich muss ein bisschen, oder der mein Einwand wäre, ich glaube, dass Bayerns Offensive für Playoff-Situationen dieses Jahr besser ausgestattet ist als in der vergangenen Spielzeit, weil du hast es angesprochen, Dennis, die Transition Offense war sehr viel besser von den Münchnern letzte Saison als dieses Jahr. Dafür ist die Halbfeldoffensive von den Bayern auf einem ganz anderen Level als das, was letztes Jahr passiert ist. Letztes Jahr war es ja für die Bayern unmöglich zu scoren, im Prinzip aus Situationen, wo der Ball gestoppt wurde. Das ist dieses Jahr anders. Sind insgesamt Siebter gewesen in der Euroleague in Offense. Das ist deutlich besser als vergangene Saison. Ich glaube, dass sie Wege finden, im Halbfeld zu scoren gegen Barcelona. Und ich glaube auch, dass die Bayern gut ausgestattet sind, um Barca in dem einen Bereich, wo man ihnen wirklich wehtun kann, weh zu tun. Kein anderes Team hat auch nur annähernd so eine hohe Turnover-Rate wie Barcelona. Das ist so ein bisschen das Golden State Warriors Syndrom aus der NBA. Die werfen einfach mal ein paar faule Pässe, wo, werfen auch mal ein Behind the Back einfach ins Aus. Und ich glaube, gegen Trinchieri in den Playoffs ist es immer so ein Spiel der kleinen Vorteile, so ein Spiel dieser Millimeter, die man herausholen kann. Und wenn Barcelona ähnlich mit dem Ball umgeht und wenn Bayern sie in Situationen zwingen kann, wo Barcelona viele Turnover begeht, dann glaube ich, dass das Team vom Kader her gut genug ausgestattet ist und vom Coach sowieso, um diese kleinen Vorteile vielleicht zu nutzen, um die in größere Vorteile umzumünzen, falls das irgendeinen Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Also, ich finde, man kann Barcelona erwischen. Ich finde aber trotzdem, dass Barca die klar bessere Mannschaft ist.
Die jetzt vorgestern verloren haben, wie Dennis schon gesagt hat, in der heimischen Liga gegen Saragossa, also einer der schwächeren Mannschaften, und haben mit allen gespielt, also da wurde jetzt nicht groß geschont. Und ein Frankie Ferrari, wer kann sich nicht an ihn erinnern?
Der war doch irgendwo her, was ja, war denn da?
Der Bamberger Legende, wirklich eine Bamberger Legende.
Der dann irgendwie verschwand und aus persönlichen Gründen und...
Wollte der nicht mit Basketball aufhören, wenn ich mich recht entsinne?
Der war gegen Barcelona vor zwei Tagen der zweitbeste Scorer von Saragossa. Dazu 5 Assists, Rebounds, Steals ohne Ende. Frankie Ferrari lebt.
So schlimm ist jetzt in der Brose-Arena auch nicht, dass man da einmal hinfährt und dann gleich seine Karriere beenden muss.
Ja, ich glaube, der hat ja die Schlussphase von diesem Champions-League-Spiel vermasselt damals. Naja, egal, das führt uns jetzt wirklich auf ein ganz anderes Feld. Ja. Okay, also das ist eine Serie, von der wir glauben, dass sie durchaus Charakter entwickeln wird und nicht so eine typische oder wie auch immer so eine leicht vorhersehbare Erster trifft auf Achter-Serie werden könnte. Ladies and Gentlemen, Ihre Einsätze bitte. Was setzen wir?
Ich würde dieses Mal anfangen und sagen 3-1 für den FC Barcelona.
Aha. Die habe ich schon oft gehört, diese 3-1.
Ja, aber das ist der deutliche Vorteil für ein Team, ohne einen Sweep vorherzusagen.
Ja.
Also ich habe 3-1 auch hier stehen, aber wir reden ja gerne von Trinchieri und dem großartigen Coaching der Bayern. Wir dürfen nicht vergessen, dass auf der anderen Seite einer sitzt, der das mindestens genauso gut kann. Und ich glaube, neben der Mannschaft von Mailand mit Ettore Messina sehe ich keine Mannschaft, die besser gecoacht wird als Barcelona.
Ah, du hast eine hohe Meinung von Jacek Kivicius.
Ja, das ist komplett verrückt, was er da draußen macht. Und wenn es darum geht, wer trinkt abends noch 2 Flaschen Wein nach dem Spiel, dann verdächtigen. Aber diese Mannschaft hat eine Menge offensives Talent und ja, da sind auch mal diese Behind-the-Back-Pässe im Aus, die so ein bisschen sloppy sind, wie Basti das gerade so schön erklärt hat. Aber die Mannschaft weiß genau, was sie zu tun hat. Und wenn sie das Gefühl haben sollten, dass sie gegen das Pick-and-Roll und die Switching-Verteidigung da Schwierigkeiten bekommen werden, dann werden sie eben nicht viel Pick-and-Roll spielen. Ne? Dann geht der Ball zu Mirotic in den Low-Post oder so in diesen Mid-Post und bekommt seine Isolation. Dann werden Werfer wie Kuric und Abrines und La Provitola kommen von Blöcken. Abrines übrigens 6 von 7 Dreier da zuletzt gegen Saragossa. Ich glaube, die werden genau wissen, wo sie die Bayern attackieren müssen. Und werden eben in diese Falle nicht reintappen. Dazu ist Barca einfach tief besetzt und keiner der Spieler spielt mehr als 25 Minuten. Auch nicht Mirotic. Ne? Das ist so, das geht, ob die in der spanischen Liga spielen oder in der Euroleague. Die haben, die teilen ihre Kräfte einfach extrem gut ein. Die Rollen sind klar verteilt. Es ist immer ganz klar, wer wann spielt und wann ausgewechselt wird. Mirotic weiß genau, wann er ausgewechselt wird, wann er wiederkommt. Ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft, die einen höheren Grad an Organisation hat, neben Mailand. Außerdem haben sie letztes Jahr im Finale verloren und da ist noch eine Rechnung offen, auch für den Coach. Und ich glaube, das müssen wir da irgendwie in die Gleichung mit reinpacken bei dieser Nummer.
Ja, der Trigueri sagte uns letzte Woche, aus seiner Sicht ist Barca so zusammengestellt, dass es genau dieses Jahr klappen muss. Mit dem
wenn sie alle fit sind. Wie gesagt, Brandon Davies lange verletzt und jetzt am Wochenende mit ihm gegen Saragossa lief das auch nicht so gut bei 22.
Ja.
Da sind auch Fragezeichen. Keine Frage. Aber wer soll denn Mirotić verteidigen?
Ja.
Soll das Rubit machen in einer ganzen Serie lang? Ne? Wenn wir jetzt nicht vom Row reden und vom Switchen. Thomas will keine Verteidigung spielen, kann er auch nicht. Wer soll es machen, zum Beispiel?
Thomas will keine Verteidigung spielen. Den Satz finde ich sehr interessant. Ja.
Ich glaube,
habe ich das gerade gesagt? Manchmal denke ich einfach nicht, bevor ich rede.
Ich glaube, dass ich sehe auch das gleiche Problem. Ich sehe nicht viele gute Matchups für Nikola Mirotić. Ich sehe aber generell in der Euroleague nicht so viele gute Matchups für Nikola Mirotić. Ich glaube, dass man mit Radosevic und Hunter theoretisch zwei Spieler hat, die dann von der größeren Position natürlich mit dem Tempo nicht ganz mithalten können. Wobei Radosevic beweglich genug ist vielleicht. Aber klar, sobald da ein kleinerer Spieler verteidigen muss gegen Nikola Mirotić, ist es oft vorbei. Deswegen ist es für mich so wichtig zu sehen, das wird in Spiel 1 sehr interessant, wie die Schemata genau sind bei den Bayern. Zum einen, wie stark sie abseits des Balles bereits switchen und damit riskieren, dass Mirotić eben ein gutes Matchup bekommt, oder ob sie abseits des Balles mit ihren Gegenspielern bleiben, was dann allerdings die Möglichkeit aufmacht für diese ganzen Cuts und diese wunderschönen Pässe, die Barca offensiv spielt. Und dann ist für mich die zweite große Frage, das hast ja du vorhin auch schon angesprochen, Dennis, was macht man, wenn Mirotić am High Post oder irgendwie der Mitteldistanz in die ISO geht? Wo kommt die Hilfe her? Kommt überhaupt eine Hilfe? Spielt man das straight up oder versucht man es zumindest? So entscheidend und so ein Anker dieser Offense ist Nikola Mirotić, der ohne Zweifel der beste Offensivspieler und meines Erachtens nach auch der klare MVP der Euroleague-Saison war, weil der einfach so eine unstoppbare Scoring-Gefahr darstellt. Das wird die ganz große Frage sein, die man zunächst klären muss. Dann, weil vor den restlichen Spielern habe ich nicht so viel Angst offensiv. Ich glaube, die sind alle machbar, die kann man irgendwie einfangen. Aber Nikola Mirotić ist halt der Hauptfokus.
Okay, Dennis, du hast die 3-1, die bleibt.
Ich hier stehen und bin am Überlegen, ob ich daran noch was mache.
Also ich bleibe auch bei 3-1. Das war mein Tipp, den habe ich jetzt schon mehrfach überall rum erzählt, den kann ich jetzt nicht mehr ändern.
Ja, es könnte auch irgendwo zwischen 3-0 und 3-2 sein. Ich glaube, Barca, die wackeln gerade ein bisschen. Wenn die aber gut in dieses erste Spiel kommen, dann wird das ganz schwer für die Bayern. Mhm. Aber 3-1, weil ich wäre ja total gerne im Audidom im Spiel 4. ist das mein Tipp und die Hoffnung. Bin aber auch gerne beim 3-2, aber schreib ruhig 3-1 auf.
Mhm. Okay, gut. Dann haben wir das geklärt und freuen uns auf...
Real Madrid.
Ah, oder auch...
Sergio Llull.
Ja.
Sergio Llull.
Da ist er. Der Sergio Llull. Ja. Gut, dann haben wir das geklärt mit der Euroleague. Dennis, bleibt noch kurz dran. Wenn du jetzt aktuell schon in der Vertragsphase des Experten für Magenta Sport bist, dann müssen wir dann auch den kleinen Mini-Switch zur BBL noch machen, falls du die 2 Minuten noch hast, bevor du wieder in den Garten gehen kannst, um den Rest der Ostereier zu suchen.
Ich bin in Girona übrigens, Stündchen entfernt von Barcelona. Wenn es gut läuft, bin ich morgen in der Halle.
Moment, wieso bist du in Girona?
Zweierlei Gründe. Mein Sohnemann hat mit seiner JBL-Truppe hier in Girona so bei so einem internationalen Turnier mitgespielt. Okay. Da wollte ich ein bisschen zugucken. Und gleichzeitig ist hier ein sehr schönes, so ein Golf-Resort in der Nähe am Wasser. Und da spiele ich eine Woche gerade Golf. Und würde gerne, wenn das gut klappt, Magenta arbeitet noch an der Akkreditierung, morgen in der Halle sein.
Ja, aber das dürfte doch überhaupt kein Problem sein, oder? Ich meine, rufen wir einfach den alten Sveti an und dann gehst du da schön mit dem noch in die Barca-Lounge, würde ich mal so sagen.
Das muss nicht unbedingt sein, ne? Aber das Spiel vor Ort in der Halle zu verfolgen, das wäre schon großartig. Ich glaube auch, dass wir das hinbekommen.
Ja. Einstelliges Handicap?
Ja, natürlich.
Echt? Wow. Okay.
Ja.
Gut. Ja, man weiß ja nicht. Also,
dann kann Golf, aber ich kann auch nicht Golf, wie das halt so ist. Ne? Also eigentlich kann man Golf nie. Das ist ja so der Golferwitz, ich kann es. Aber ja, gut genug, um eben auch hier schwierige Plätze irgendwie so zu spielen, dass ich mich danach nicht von der Brücke werfe.
Mhm. Apropos, also wenn du jetzt die Siegesserie deines Ex-Clubs siehst, wie geht's dir dabei eigentlich? Also denkst du dir,
Beste, boah. Das beste Team Europas aktuell ist Oliver Würzburg.
Ja, also ja,
sieben. Super geht's, weil ich habe die Mannschaft ja so zusammengestellt.
Ja, also es ist sozusagen dein Verdienst.
Nicht ganz. aber ja, ich wusste schon mal der Zusammenstellung des Teams. Gut, mein Fünfer ist uns in der Vorbereitung mit dem Kreuzbandriss komplett ausgefallen. Da konnte man jetzt dann wundersamerweise nachlegen. Und das Geld war dann plötzlich da und hat man noch ein, zwei Spieler geholt. Aber die Mannschaft, die ist einfach, das sind gute Jungs, gar keine Frage. Mhm. Und dass sie da eben, auch wenn es spät ist, einen Rhythmus gefunden haben, gut spielen und mit nichts zu tun haben. Dumm gelaufen, dass wir im Dezember eben nicht performt haben, dass da so eine Art Ergebniskrise, würde man im Fußball sagen. Wir hatten dann, ja, Januar und Februar waren sie eben schlecht. Das hat lange gedauert, bis man sich da auf die oder der Coach auf die Mannschaft irgendwie so ein bisschen eingestellt hat. Aber jetzt haben sie einen Lauf und spielen gut. Und hätte man da von Dezember bis Februar, wäre man da nicht so schlecht gewesen, dann wäre das vielleicht auch eine Mannschaft für Tabellenplatz eben 7 bis 7.
Ne? Eine Frage, weil sich die viele stellen gerade. Cameron Hunt, in welcher internationalen Klasse sehen wir den nächstes Jahr, wenn überhaupt?
Ja, der spielt gerade stark. Der hat natürlich Talente, ne? Und das ist so dieses Shake and Bake, hat ein Ballhandling und eine Bewegungsmusterstruktur und Linkshänder und Midrange und mittlerweile auch so ein bisschen Stepback-Dreier und mit dem Linken komplett zum Korb. Das ist höchst interessant. Ne, was weniger interessant ist, ist so seine Entscheidungsfindung im Pick-and-Roll. Das heißt, was hast du da? Hast du da einen Aufbauspieler? Dann kann der die einspielen soll, ist das kein Eurocup-Spieler oder Champions-League-Spieler. Wenn du aber noch einen hast, der Pick-and-Roll spielen kann, also wenn du da zum Beispiel Lukas hättest neben ihm, ne?
Okay. oder Calathes zum Beispiel. Ja.
Genau. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Spieler bei Barcelona. Dann könnte der vielleicht auch in der Euroleague eine gute Rolle spielen. Da gibt es ganz andere Experten als mich in der Euroleague, ne? Scouts und Jungs, die da Mannschaften zusammenstellen. Da tauchen immer wieder welche auf in der Euroleague als Rollenspieler, die hätte ich da nicht gesehen. Mhm. Ne? Deichon Pierre, hättet ihr damals gedacht in Braunschweig, dass der Euroleague spielt und da auf der Position 3-4 nur schwer zu verteidigen ist?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass Cam Hunt...
Ich nicht. Ja.
Ich glaube auch, dass Cam Hunt ein Shooting Guard ist. Ich glaube, das ist ein Off-Ball-Spieler mehr als ein On-Ball-Spieler. Ich glaube schon, dass man den, also ich kann mir den gut vorstellen bei einem Eurocup-Team nächste Saison.
Ja, okay. Ich würde es ihm wünschen. Andererseits haben wir ihm, glaube ich, damals einen Dreijahresvertrag gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss da meine Unterlagen nochmal gucken.
Ah ja, okay.
Hast du Unterlagen mitgenommen?
Computer ist immer dabei.
Ja, ist immer dabei. Dennis, wir wollen dich nicht länger von einem wahrscheinlich strahlenden Sonntag in Girona abhalten und du sollst ja auch heute wieder 18 und nicht nur 9 Löcher spielen.
Total nett von dir. Ich könnte eine SMS von dir vorlesen, da steht, pass mal auf, wir machen ein bisschen Euroleague, 10 Minuten. Ich gucke jetzt mal gerade hier auf Facebook irgendwas. Wir sind gleich bei der Stunde. Und das Lustige ist, ich könnte es noch 2 Stunden mit euch machen.
Also Dennis, die Sache ist die, das schreibe ich immer. Ich will immer, ich will nie abschrecken, dass die Interviewpartner denken, lieber, okay, das kann dauern.
Ja, du wirst nicht abschrecken, aber du wirst lieber lügen.
Ich will abschrecken, weil ich gerne rede und mich auch gerne reden höre und gerne fachsimpel und gerne irgendwie mir auch zuhören kann ich auch. Mhm. Und wenn du mir schreiben würdest, ey, Minimum eine Stunde, dann bin ich noch heißer auf die Nummer.
Ach komm, ja, dann muss ich mir das merken. Dann gehörst du zu denen ich tatsächlich die wahre Zeitspanne nennen darf.
Perfekt. So machen wir das.
Ja, gut, dann würde ich sagen,
danke für den Anruf.
Wenn du morgen in der Halle bist, wink einmal hinter der Bayernbank, dass wir sehen, dass du da bist oder wo immer du sitzt.
Mach ich oder ich schicke euch irgend so ein Videoding irgendwie rüber.
Ha, ja.
Damit ich das quasi beweisen kann.
Ja, mach das mal. Wir bauen das alles ein. Wir bauen das alles ein. Gut.
Perfekt. Ich wünsche euch einen schönen Start. Viel Spaß morgen und bis die Tage.
Alles klar, Dennis.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
So, ja, das war natürlich schon jetzt lang. Aber ich meine, das sind ja auch 4 Serien. Und insofern gibt es da auch viel zu berichten. So, dann sind wir mit unserer Zeit schon durch. Die Frage ist, ob wir noch jemanden anrufen, der noch nichts von seinem Glück weiß.
Ich würde ein hartes Nein von mir an der Stelle, um ehrlich zu sein.
Du hast Termine. Okay, du musst wieder auf den Freiplatz.
Nee, ich habe keine Termine, aber ich weiß jetzt nicht genau, wen wir noch anrufen sollten. Also ich meine, die BBL hat natürlich ein paar interessante Ergebnisse hervorgebracht. Bamberg mit diesem Doppel, mit diesen 2 Siegen, beide mit jeweils 1 Punkt Unterschied, die sich jetzt wieder im Playoff-Rennen anmelden. Das ist wahrscheinlich das interessanteste Thema noch bis Ende der Saison. Sorry an die Gießen 46ers, ich glaube, ihr seid weg. Es tut mir echt, ich sehe es nicht, wie ihr das noch einholen werdet. Aber na gut, vielleicht bin ich falsch.
Heute Abend kann schon Frankfurt definitiv absteigen. Ja. Und vielleicht um da mal, da habe ich noch eine aktuelle Geschichte. Die könnten wir vielleicht noch anbringen. Und zwar haben wir uns hier an dieser Stelle ja auch gefragt, was ist unter Umständen mit den Kandidaten für den Aufstieg? Und will da überhaupt jemand aufsteigen aus der Pro A? Gibt es eventuell nochmal diese komische Wildcard-Geschichte? Und ich habe ein bisschen rumrecherchiert und wir haben ja 3 Teams genannt, die Ambitionen, wenn man sich auf die Tabelle, wenn man auf die Tabelle schaut, Ambitionen anmelden, da irgendwie vorne mitzuspielen und aufzusteigen, nämlich Rostock, Jena und Tübingen. Dazu vielleicht ein Update. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber es singen die Spatzen von den Dächern, die Tauben aus der Bahnhofshalle, dass Tübingen nicht aufsteigen möchte.
Okay.
Und das wird unter Umständen noch in dieser Woche verkündet. Das ist aber auch wirklich nur, was ich auf 27 Ecken gehört habe. Bleibt Rostock und Jena. Rostock ist heiß auf den Aufstieg. Auch das, wie gesagt, das ist alles nur, wie man sich, ne, also wo es schallt und raucht in dieser Basketballwelt. Und bei Jena gibt es so eine Geschichte, dass sie wohl wollen und dass sie noch gucken, wie das finanziell wohl alles hinhaut. Aber eher ja als nein. Würde bedeuten, dass wir 2 Mannschaften hätten, die aufsteigen wollen. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, wie das dann mit den Playoffs ist. Wir könnten Chris Schmidt anrufen, unseren Kommentator, der mir gesagt hat, das wäre Bullshit, zu sagen, man sollte die Playoffs in der Pro A nur mit den Teams spielen, die aufsteigen wollen und nicht so,
ja,
wie
es geht jetzt ist. Ja, also da kann ich, also das stimmt. Da hat er recht.
Was?
Ja, das ist halt einfach, es geht ja um mehr als nur um einen Aufstieg in so einer Liga. Ne?
Also, ja, Moment, also ja, wenn du, ja, aber jetzt mal ganz kurz, du spielst Playoffs und wenn du sie gewinnst oder bis im Finale, hast du die sportliche Qualifikation, in die erste Liga aufzusteigen.
Ja, aber das ist ja nicht nur der einzige Punkt. Ne? Du gewinnst ja auch eine Zweitligameisterschaft. Soll man jetzt alle Ligen, die nicht in die Bundesliga aufsteigen können, einfach beenden? Weil man sagt, wenn die nicht in die Bundesliga aufsteigen können, ist doch eh scheißegal. Kreisliga, who cares? Gives a shit.
Ja, aber irgendwie.
Willkommen bei O2.
Oder schon wieder,
bitte hinterlassen Sie
ein. Aber der zwei Handynummern. Deswegen habe ich vielleicht die falsche
angerufen. Das ist einer der gut bezahlten Kommentatoren bei Magenta Sport.
Wir rufen mal bei CS7 an.
Ja, hallo?
Hey, also hier ist der Podcast-Abteilung Basketball. Hallo,
Chris. Guten Tag.
Ja, guten Tag und frohe Ostern natürlich.
Ja, ich hoffe, ihr habt alle Eier gefunden.
tatsächlich eher nicht gesucht. Alles gut, wir stören dich hoffentlich auch ein bisschen bei der, was weiß ich, was für Osterlimmer du gerade am Schächten bist, aber...
ich bin in der letzten Vorbereitung. Ich muss tatsächlich heute oder darf heute an Ostermontag Heidelberg gegen Bonn kommentieren und freue mich schon drauf.
Du bist in, laut Aussage unseres Experten Alex Vogel, schönsten Stadt der Welt heute.
Ja.
Wie kommt
denn? Sehr schöne Stadt. Ob es die schönste Stadt der Welt ist, das
Wie kommt ein Alex Vogel da drauf? Das verstehe ich gar nicht. Wo kommt die Meinung her bei Alex Vogel? Das ist ja crazy.
Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das irgendwie heimatstadtbezogen oder so. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber Trier ist auch die schönste Stadt der Welt.
Ja, daher. Insofern haben wir noch diverse Anwärter. Also Chris, wir sind gerade beim Thema Pro A und Aufstieg und ich würde gerne eine WhatsApp zitieren, die du mir geschickt hast letzten Dienstag. Okay, hi Körny, also dass Pro-A-Teams nicht in den Playoffs antreten sollen, ist wirklich ziemlich großer Pupes aus diversen Gründen.
Jawohl.
Ja, also ich bleibe momentan noch bei meiner Meinung, überzeuge mich, dass das Pupes ist. Wenn Mannschaften zu Playoffs antreten, obwohl sie nicht aufsteigen wollen, am Ende aber dann doch sich sportlich qualifizieren, aufzusteigen. Wo liegt der Fehler? Also Basti ist auf deiner Seite. Also den musst du nicht überzeugen, nur mich.
Ja, Grüße an Basti, das wundert mich nicht wirklich, aber es ist ja schön, Körny, dass du mal mit so steilen Thesen auch für Diskussionen sorgst.
Ja.
Ganz einfach, weil du musst ja eine gewisse Entwicklung auch hinbekommen, auch in Standorten, ob das jetzt Tübingen oder Trier oder andere Standorte sind, die dann eben auch wieder diesen Schritt gehen wollen. Und deswegen ist es ganz wichtig, eben den spannendsten Basketball, nämlich Playoff-Basketball, dann auch entsprechend vor vielen Zuschauern, Sponsoren, Technik auch zu zelebrieren. Und der sportliche Wert ist mir da auch zu wenig gewertschätzt von deiner Seite, weil auch die Mannschaft, gerade wenn du jetzt den Tübingen anschaust, die eine sehr junge Mannschaft haben, auch viele interessante Spieler, die jetzt auch 2-0, glaube ich, in der ersten Playoff-Serie vorne liegen, wie in Bremerhaven, dann haben die eben Entwicklungspotenzial. Und diese Entwicklungspotenzial Richtung BWL kann ja nur passieren, wenn sie eben auch stetig wachsen dürfen. Und wenn du sagst, ja, nee, nur Mannschaften, die auch von jeher, also Jena und Rostock, wie auch immer, das Budget haben, um dann aufsteigen zu dürfen, dürfen nur daran teilnehmen, dann wirst du, glaube ich, diesem sportlichen Wettkampf nicht ganz gerecht.
Naja, du hast ja den sportlichen Wettkampf mit der regulären Saison. So, jetzt bist du eine Mannschaft, die nicht aufsteigen will, ja, also oder kann, die einfach die Möglichkeiten nicht hat und wirst am Ende der regulären Saison Vierter. Dann könnte man ja sagen, wow, das war für unser junges und aufstrebendes Team, wir streben erst 2027 den Aufstieg an, eine tolle Erfahrung, wir sind gewachsen, aber das, was sich dann Playoffs nennt oder wie auch immer du das dann bezeichnest, Aufstiegs-Playoffs, Aufstiegs-whatever, machen dann aber wirklich nur die aufsteigen wollen.
Also dein Vorschlag ist, du nimmst junge Teams, die sich entwickeln sollen und nimmst ihnen die beste Zeit des Jahres weg, nur weil vielleicht der Geschäftsführer entschieden hat, dass es noch nicht Zeit ist. Das heißt, die spielen quasi all die Spiele, die im Prinzip mehr oder weniger irrelevant werden gegen Ende so einer Saison und die wichtigen Spiele nicht.
Aber was ist das denn für eine Verarsche für den Fan? Wenn du, sagen wir, du machst die normalen Playoffs, 8 Teams, wie auch immer, keine Ahnung, 4 wollen aufsteigen, 4 nicht, sind aber jung, dynamisch und sammeln Erfahrung. Am Ende stehen die 4, die nicht aufsteigen wollen und jung und dynamisch sind und Erfahrung sammeln wollen, im Halbfinale und Finale. Alle 4 sagen, wir steigen nicht auf. Dann wird der 5. und 6. gefragt, ja, wir steigen auf. Und dann willst du das dem Fan draußen verklickern, dass der 5. und 6. Platzierte in der Pro A in die Bundesliga aufsteigt? Das ist doch Bullshit.
Gut, das ist aber nicht nur ein reines Basketballproblem. Ne? Das Problem gab es jahrelang im Eishockey auch so, dass Teams bereit waren aufzusteigen. Aber das passiert allen Sportarten, die nicht Fußball sind. Da kommen wir nicht drum rum.
Naja, im Fußball haben wir bis heute Diskussion, dass viele Fans sagen, Champions League ist mir auch zu aufgebläht, wenn da der 4. oder 5. Platzierte auch noch sich qualifiziert. Sie wollen nur den Meister da. Also
Moment, aber das sind ja 2 unterschiedliche Themen. Der 4. für die Champions League qualifiziert sich ja nicht, weil die 3 Teams davor nicht Champions League spielen wollen. Nee.
Aber ihr seht meinen Punkt. Also irgendwann ist es unglaubwürdig, wenn dann Mannschaften aufsteigen, die sich wirklich sportlich nicht dafür qualifiziert haben. Nur weil die anderen, die sich qualifiziert haben, sagen, nee, wir können nicht, wir wollen nicht. Ist die Glaubwürdigkeit geht flöten. Das ist mein Punkt.
Naja, aber also, ich sehe es trotzdem komplett anders. Das ist mir einfach von deiner Seite auch zu kurz gedacht. Also dann kannst du es auch wirklich so machen wie im Eishockey und irgendwann, ich meine, über Ligaverkleinerung in der BBL sprechen wir seit Jahren. Mhm. Und wie soll denn dieser Prozess, wenn du es jetzt auch mal aus Euroleague-Team siehst, ich weiß nicht, das ist was ja. dann wie soll dieser Prozess passieren, wenn du immer nur sagst, ja, nur Mannschaften, die willig sind, aufzusteigen, dürfen aufsteigen. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt natürlich auch die Sicht eines ehemaligen BBL-Ligisten Trier, der jetzt in der Pro A einfach auch in der Fankultur, weil die angesprochen ist, auch glücklicher ist, weil, glaub mir, es macht viel mehr Spaß, 13 oder 14 Spiele oder noch mehr oder 18, 20 Spiele zu gewinnen, als 4 oder 5 oder 7 jedes Jahr. Und es gibt viele Pro-A-Standorte, die sich dahingehend auch gut entwickeln und auch diesen Prozess dann auch sehen, um halt mittelfristig aufzusteigen. Und ich bin dann halt irgendwie vielleicht auch sportromantisch, wenn eine Mannschaft, die mit einem Kader, die dafür aufgebaut ist, aufsteigen zu wollen, ist am Ende nicht schafft, ja, Entschuldigung, dann hat sie den Aufstieg eben auch nicht verdient. Dann waren andere sportlich besser und dann muss diese Mannschaft eben einen neuen Anlauf nehmen. Und den Reiz der Playoffs besteht doch eigentlich darin, weil dann kannst du auch sagen, wir brauchen gar keine Playoffs mehr im Basketball. Dann wird derjenige Meister, der am Ende der Hauptrunde Erster ist. Dann verliert aber diese Sportart allein auch vom Reiz der Do-or-Die-Spiele oder der Situation, die diese Sportart vor allen Dingen auch gerade im Basketball einzigartig macht, einer ihrer größten Reize.
Naja, das ist klar.
Wenn du Reiz dann eben aus der Pro A wegnehmen möchtest,
das habe ich nicht gesagt.
Ein Stück weit elitär oder ja, aber du sagst, dass dann Teams, die es nicht schaffen, die 3 Millionen zu stemmen, oder 2,7 oder was man jetzt auch unter Corona-Bedingungen braucht in der BBL, dass die gar nicht erst antreten sollen und den kompletten Lohn ihrer Arbeit dann auch nicht durchführen sollen. Was für eine Motivation hat denn ein Spieler in solche Clubs zu gehen? Dann geht er lieber als 12. Mann zu einem Club, wo er weiß, er kann vielleicht dann in der übernächsten Saison BBL spielen. Also ich finde, da hängt ein bisschen mehr dran, als zu denken, Hauptsache wir kriegen jedes Jahr 2 Aufsteiger ja. Und 2 Absteiger.
Ja gut.
Vielleicht ist ja das eine Regelung. Ich weiß nicht, ob das in Gedankenspielen vorhanden ist. Ich würde vermuten, nein, aber vielleicht ist das ja der Gedanke, der sich die Liga macht. Wie wäre es denn mit einem Play-Down-Play-Up-Turnier? Also man hat die normalen Playoffs in der zweiten Liga, da wird Meister, wer auch immer Meister wird, und dann nimmt man halt die beiden höchstplatzierten Teams, die bereit für einen Aufstieg wären, und sagt, okay, wir machen jetzt hier One-Game-Elimination, der zweite oder der erste dann quasi gegen den 18. gegen Frankfurt und der zweitplatzierte Spiel gegen Gießen. Mal schauen. Und wer gewinnt, bleibt drin. Oder geht ihr die...
Ja, sowas finde ich gut. Das hat natürlich auch Charme. Klar.
Weil dann hast du zum einen das, was du meinst, Körny, nämlich, dass die sich sportlich qualifizieren müssen, indem sie gegen den Bundesligisten gewinnen. Und du hast die Möglichkeit, dass diese Bundesligisten sich quasi retten durch eine Art Relegationsspiel.
Ja, gut. Wäre eine Lösung. Mal gucken, wie es ausgeht. Wir haben gerade übrigens spekuliert, Chris, Tübingen wird nicht aufsteigen. Da wird wohl noch was verkündet. Die wollen, glaube ich, nicht. Und bei Rostock und Jena, also Rostock würde safe aufsteigen. Und bei Jena ist das wohl so eine 60-40-Geschichte momentan. Ich weiß nicht, wie weit du da informiert bist, aber...
Das entspricht so ziemlich dem, was ich auch aus der Pro A höre. Aber guck mal, also auch wenn ich jetzt aus Trierer Sicht spreche, es gibt natürlich auch gewisse Sponsoren, die ihr Engagement vielleicht dann erhöhen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, Lizenzierungsverfahren ist ja relativ früh. Du kannst natürlich darüber auch deine Strukturen oder auch prüfen lassen, wie weit du bist und den Antrag stellen. Und wenn dann die Situation eintritt, dass du dich sportlich qualifizierst, die nach deinem Modell überhaupt nicht eintreten könnte, dann ist das vielleicht ein Argument für Sponsoren, für Unternehmen, für auch Gesellschafter eben zu sagen, okay, wir haben jetzt die Chance, auch diesen Schritt zu gehen, wir gehen ihn mit, den du vorher einfach eben nicht setzt. Also so kann halt auch sportliche Qualifikation auch wirtschaftliches Wachstum auch auslösen. Und die Fälle gibt es ja auch. Die würdest du damit ja auch komplett beschneiden.
Fahr doch jetzt einfach mal nach Heidelberg, Chris. Ja, da sind natürlich, da sind auch ein paar Wahrheiten dabei, das stimmt. Mich hat das nur im letzten Jahr wieder so ein bisschen aufgeregt. Also da wird Leverkusen und Buff und gewinnen das und dann, nö, Aufstieg machen wir nicht. Naja, okay, Chris, 17:45, dein Spiel, Heidelberg gegen Bonn und ab 14:45, aber das ist dann wirklich schon für viele Vergangenheit, wenn dieser Podcast erscheint, noch Oldenburg gegen Frankfurt und der mögliche definitive Abstieg, der sportliche, der Frankfurter für den Fall, dass sie heute verlieren sollten. Chris, ganz lieben Dank. Gute Zeit, viel Spaß heute.
Gerne, euch auch. Bis bald.
Cheers.
Ciao, ciao.
So, haben wir da noch mal ein bisschen rumgewuselt. Aber jetzt ist Schluss, oder? Jetzt machen wir den Deckel drauf an diesem Ostermontag. Verweisen auf ein volles Programm Euroleague, Eurocup und Easy Credit BBL in den nächsten Tagen rauf und runter mit Nachholspielen, mit Playoff-Spielen, mit hast du nicht gesehen. Und Basti geht noch auf den Freiplatz heute. Oder hast du Muskelkater?
Ich habe Muskelkater, das wird mich aber nicht abhalten davon. Das ist ein sehr enger Freund, der nur selten hier ist, aus Hamburg da.
Ah.
Mit dem werde ich nachher wieder spielen gehen, ja.
Okay. Dann auf die Calf-Injury aufpassen, Basti, du weißt. Mhm. Ne?
Also hatte ich auch schon ein paar davon tatsächlich.
Muskelfaserriss, schmerzhafte ja. Angelegenheit.
Ich habe mir mal in New York City den Muskelfaserriss zugezogen. Mitten auf.
Im Rucker Park?
Nee, nicht im Rucker Park. Jesus, da würden die mich sowas von über den Zaun schmeißen, wenn ich da auch nur einen Wurf nehmen würde.
Du hast dich aber in New York, kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, dass er sich mal in New York City eine Basketballverletzung zugezogen hat.
Es war keine Basketballverletzung. Ich bin auf der Fifth Avenue über die Straße gelaufen und da ist mein Muskel, da habe ich mir Muskelfaserriss in der Wade geholt dabei. Bin einfach gegangen.
Okay, also du hast doch nicht mal im Basketball gedribbelt dabei.
Nein, ich bin einfach nur gegangen.
Okay. Gut, das Warmmachen nicht vergessen. Wir sagen gute Zeit bis nächste Woche und ja. Eine schöne Basketballwoche bei Magenta Sport. Bis dahin, cheerio. Tschaußen!
Tschaußen. Jetzt muss ich wieder ein neues Wort suchen.
Ja, was habe ich jetzt gehört? Was hat nochmal auch Tommy Schmidt gesagt? Oder eine Zuschrift war das für ihn? Depardieu. Ah, genau, wie heißt der? Gérard Depardieu.
Der ist gecancelt, darf man glaube ich nicht mehr sagen.
Ah ja, der ist irgendwie...
Putin.
Pro der Putin,
hängt,
ne?
Ja, der hängt mit Putin im Jacuzzi rum. Egal, ich spreche beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Jupp.
We treat people here with complete respect. This is Germany.